Es folgt die Szene 69 von Horst, dem Menschen, der von seinen verschlungenen Fahrt berichtet. Sie hat den Titel Ich, Priester einer satanischen Macht. Zugegebenermaßen klingt der Titel dieses Vortrags schon ziemlich stark. Aber ich muss es zugeben. Ja, es ist wahr. Ich habe wirklich Wirtschaftswissenschaften studiert. Wie das kam, habe ich bereits an anderer Stelle erläutert. Ich möchte es an dieser Stelle nicht wieder tun. Tatsächlich ist Wirtschaftswissenschaft und hier insbesondere die Betriebswirtschaftslehre in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu so etwas wie einer Macht des Bösen geworden. Das war nicht immer so. Ökonomie ist die Lehre vom Haushalten. Mit seinen Ressourcen klug auszuhalten, ist natürlich etwas sehr Vernünftiges. Seine Mittel so einzuteilen, dass sie den größtmöglichen Nutzen stiften, das war ursprünglich der Gedanke des Wirtschaftens. Noch in den Studienunterlagen meines Vaters aus den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts findet sich der Nutzen als der zentrale Begriff der Wirtschaft. Ein Vierteljahrhundert später, als ich studierte, war er nicht mehr der zentrale Begriff. Aber dieser Terminus spielte nach wie vor eine Rolle. In den heutigen Schullehrbüchern suche ich den Begriff leider vergebens. Dass ich mit Schullehrbüchern in Wirtschaftslehre zu tun habe, liegt daran, dass ich Handelslehrer bin, also an beruflichen Schulzentren Wirtschaft unterrichte. In meinen Fachoberschulklassen gab es zuletzt 6 Lehrgänge, darunter nur einen einzigen zur Volkswirtschaftslehre, alles andere zur BWL. Der Lehrgang 1, wohl laut Ministerium der wichtigste, lautet Marketing. Der hat auch die meisten Unterrichtsstunden. Also Marketing heißt ja, wie kann ich den Leuten das andrehen, was sie weder brauchen noch wollen? Ganz zum Schluss gibt es dann den Lehrgang 6. Der steht vermutlich an letzter Stelle, damit er wegen der Abschlussprüfung nur noch kurz behandelt werden kann. Es ist der zur Volkswirtschaft. Natürlich bemühe ich mich, so gut es in diesem Rahmen geht, den Schülerinnen und Schülern eine kritische Distanz zum Zeitgeist, also zur Gierwirtschaft, zu vermitteln. Ich selbst war 2001 bereits seit vielen Jahren auf einer Teilzeitstelle. Ich arbeitete montags bis mittwochs, dann hatte ich genug verdient, um den Rest der Woche davon leben zu können, den Dharma praktizieren zu können und ihn auch weitergeben zu können. Ich bin Buddhist. Jeden Morgen vor der Meditation zitiere ich die 5 ethischen Vorsätze, deren dritter in der positiven Formulierung lautet: Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich mich. Und natürlich bemühe ich mich mit diesem Satz nicht nur, also den nicht nur zu rezitieren, sondern auch einigermaßen glaubhaft umzusetzen. Und zwar im Denken, im Reden und im Handeln. Und so habe ich mir eingebildet, mich aus dieser Fixierung auf Geld einigermaßen befreit zu haben. Habe ich jedenfalls gedacht, bis mich 2 Träume eines anderen belehrten. Der erste Traum war erschreckend, der zweite verstörend. Im Traum wurde mir ein Spiegel vorgehalten. Und das möchte ich hier berichten. Es muss ungefähr im Jahr 2001 gewesen sein, da hat Dhammaloka, ein sehr erfahrenes Mitglied des buddhistischen Triratna-Ordens, in Essen ein Seminar abgehalten, in dem es unter anderem um unser Verhältnis zu Geld geht. Das, so dachte ich mir, klingt interessant. Ich hoffte, Anregungen zu bekommen, die ich vielleicht im Schulunterricht umsetzen könnte. Dass ich selbst mein Verhältnis zum Geld geklärt hatte, dass es für mich nur noch eine marginale Rolle spielte, schien mir klar. Seit etwa 10 Jahren war ich Buddhist, arbeitete nur noch auf Teilzeit, hatte mein Auto und mein Haus an die Mutter meiner Kinder überschrieben, lebte bescheiden in meiner kleinen Mansardenwohnung, die aus dem Sperrmüll möbliert war. Ich brauchte nicht viel. Ja, und dann kam das Seminar. Es war nicht einmal das, was wir im Seminar machten. Es war vielmehr das, was sich in meinem Kopf abspielte. Oder besser, in meinem Unbewussten. Und das kam im Traum hoch. Ich lag damals in der Nacht auf einer Matte im Keller des buddhistischen Zentrums. Ach ja, was war ich da so genügsam. Und dann geschah es in meinem Traum. Es gab da diesen Sack. Und darin regte sich etwas und wollte heraus. Natürlich assoziiert man dabei die Katze aus dem Sack lassen. Also das bislang Verborgene sichtbar werden lassen. Aber es war keine Katze. Es war ein Zombie. Nun mag es Leute geben, die von Zombies träumen, weil sie sich mit entsprechenden Filmen auseinandersetzen, sie sich reinziehen. Ich habe niemals einen Zombie-Film gesehen, auch kein entsprechendes Buch gelesen. Mir ist nur der Begriff Zombie für einen Untoten oder einen zum Leben erwachten Toten bekannt. Und da war in meinem Traum dieser Zombie. Er lief mir nach. Er war wieder aus dem Sack gelassen. Und dieser Sack sah ziemlich genauso aus wie die Geldsäcke, die ich als Kind im Comics von Dagobert Ducks Geldspeicher gesehen hatte. Und das war auch nicht irgendein Untoter. Er sah genau aus wie Wim Duisenberg, der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, auch als Mr. Euro bekannt. Das war der schrecklichste Traum, den ich seit Jahrzehnten hatte. Weniger wegen des Inhalts, als vielmehr wegen der Tatsache, dass der Geist des Geldes, des Monetären, dieser Gierwirtschaft offensichtlich nicht, wie ich geglaubt hatte, tot war, sondern wie ein Zombie sein Unwesen trieb, und zwar in mir. Und es ist immer erschreckend, wenn wir in den Spiegel schauen und unser wahres Antlitz erkennen. Nun, das war der erste Traum. Der zweite war noch verwunderlicher. Es war im Spätsommer 2001, ich kam gerade von der Schule und an diesem Tag war ich aus unerfindlichen Gründen plötzlich wahnsinnig müde. Wie in Trance ging ich in meine kleine Dachwohnung, zog die alte Matratze, die mir als Bett diente, hinter dem Bücherregal hervor und fiel vor Müdigkeit erschöpft darauf. Was mich plötzlich so auslauchte, war mir nicht klar, aber irgendetwas zog Kraft von mir ab und wieder träumte ich. Ich war in einer großen, mir fremden Stadt, ich hatte keine Ahnung, wo, aber es musste irgendwo im westlichen Ausland sein. Es war keine Kultur, die unserer fremd war. Und ich wusste nur eins. Ich musste zurück, denn sie war in Gefahr. Sie war doch mein Lebensinhalt. Und jetzt dieses Chaos in der Stadt, überall Polizei und Feuerwehrautos und Krankenwagen. Eine riesige Hektik und irgendwo dort vorne, so wusste ich, da war sie, da war meine Kirche. Fast alle Menschen kamen mir entgegen. Ich musste aber doch in die andere Richtung. Zum Glück ließen mich die Leute einigermaßen durch. Sie versuchten mir, einem Schwerstbehinderten, auszuweichen. Selbst die Polizisten, die dieses rot-weiße oder was gelb-schwarz, also dieses Flatterband über die Straße zogen, um irgendetwas abzusperren, ließen mich passieren. Einer rief mir noch etwas zu, aber ich hörte nicht darauf. Ich verstand es auch nicht. Es war nicht in Deutsch, es war in einer anderen Sprache. Ich schlief so rasch ich konnte. Ich, ein kleiner, verwachsener Mann mit einem humpelnden Gang und immer nach unten gedrückt von der Last meines großen Buckels. Ich drängte vorwärts, musste mich doch darum kümmern, musste doch zu meiner Kathedrale. Es waren viele Läden auf der Straße, die meisten hatten Markisen zum Schutz vor der Sonne. Und ich fühlte mich auch von diesen Markisen irgendwie etwas geschützt, vor den brennenden Papieren, die da herabfielen. Und vor den herabprasselnden Steinen. Und ich musste doch vorwärts, um die Glocken zu läuten. Immer verzweifelter rannte ich, musste doch zu meiner Kathedrale. Jetzt fielen schon nicht mehr nur Papierfetzen und Steine herab, sondern auch Menschen klatschten von oben auf die Straße, manche brennend. Einer versuchte, mich zurückzurufen. »Du kannst da nicht hin, Quasimodo, es ist zu spät!« Doch ich rannte weiter, bis ich klatschnass, geschwitzt erwachte. Ich fühlte mich total benommen. Ich stand auf, konnte mich kaum auf den Beinen halten. Wieso war ich Horst Gunkel, der Glöckner von Notre Dame gewesen? Wie betäubt verließ ich die Wohnung, ging die Treppe hinab. Eine Wohnung tiefer trat mein Sohn aus der Tür. »Hey, Daddy, hast du's schon gehört?« »Wieso, was denn?« frug ich. »Es ist Krieg«, stieß mein Sohn hervor. Ich war noch immer total benommen. »Hey, wieso, was Krieg? Was meinst du denn? In Israel oder wo?« Versuchte ich das Nächstliebende, das Plausibelste zu unterstellen. »Nein, Daddy, richtig Krieg. Amerika wird angegriffen, in Washington, in New York. Das Pentagon ist schon zerstört, das World Trade Center liegt in Schutt und Asche.« Ich schob ihn beiseite, ging in seine Wohnung zum Fernseher. »Was? Wer greift Amerika an?« »Das weiß man noch nicht.« Und da sah ich diese Bilder, die wir alle kennen. Das World Trade Center, ein Turm brannte, in den anderen klatschte gerade ein Flugzeug. Aber was mich in diesem Moment viel mehr erschütterte, war die Silhouette dieses Bauwerks. Zwei große Türme. Auf einer Insel, oben spitz, nicht flach, oben nicht spitz, sondern ganz flach. Wie abgeschnitten. Das war die Silhouette von Notre Dame. Da stand es. Das Symbol des Kapitals. Das World Trade Center. Riesig groß wie der Turm zu Babel. Aber mit einer Silhouette wie die Kathedrale von Notre Dame. Und ich bin sein buckliger Glöckner. Ein Glöckner ist einer, der die Leute zum Gottesdienst ruft, zum Götzendienst für unser Wirtschaftssystem, für diese Gierwirtschaft. Und ich wusste nicht, was ich schockierender finden sollte. Den Angriff aufs World Trade Center oder den auf mein Selbstverständnis. Vermutlich war der letztere schlimmer für mich.